SR Kultur. Religion und Welt.
Mein Name ist Frank Hofmann, herzlich willkommen. Wenn der Autor von Büchern nicht seinen vollen Namen in der Öffentlichkeit lesen oder hören will, dann steckt meistens was dahinter. Die Rheinische Familiensaga ist eine Romanreihe, die Geschichten aus den vergangenen Jahrhunderten erzählt, die rund um Koblenz und Fallendar spielen. Gesammelt und geschrieben hat diese Saga Herr M. Sein wirklicher Name soll zu seinem Schutz geheim bleiben, weil er will aufklären und Prävention betreiben, auch gegen rechts. In seinem Roman Im Strudel der Dämonen aus der Rheinischen Familiensaga geht es unter anderem ums Dritte Reich. M. war mit dem Roman am Cusanus-Gymnasium St. Wendel und hat die Schülerinnen und Schüler daraus lesen lassen. Fabienne Graf war für SR Kultur dabei.
Wir werden sehen, Homburger, wie du damit zurechtkommst. Es ist denkbar, dass sich deine nationalsozialistische Haltung gebessert hat. Doch die Pflicht ruft. Wenn der Abtransport der vier Arbeitsscheunen nicht wäre, könnte das ein schöner, ruhiger Arbeitstag sein. So muss sich die Schicht umgruppieren, da mindestens 3 Mann zum Transport dieser Volksschädlinge in das Internierungslager Hinzert im Hunsrück erforderlich sind.
So langsam werden die Kollegen wohl misstrauisch. Am Anfang habe ich mich mit dem System voll arrangiert. Vieles schien richtig zu sein. Endlich wurde gegen Berufskriminelle und arbeitsscheue Faulenzer mit harter Hand vorgegangen. Jedoch musste ich mit der Machtübernahme von Adolf Hitler mit ansehen, wie sich ehemalige kriminelle Schlägertypen aus der SA auf meiner Dienststelle und in der später gebildeten Gestapo bereitmachten. Erfahrene Kripo-Beamte wurden aus dem Personalkörper entfernt. Zur Begründung reichte es unter anderem, dass sie jüdischen Glaubens waren.
Junge Stimmen, die von einer düsteren, alten Zeit erzählen. Schülerinnen und Schüler des Cusanus-Gymnasiums in St. Wendel lesen Im Strudel der Dämonen mit verteilten Rollen, erleben die Geschichte als gleichzeitig erschreckend und faszinierend. Die Geschichte spielt in der Zeit des Dritten Reichs. Ein Kriminalbeamter stellt fest, dass mit der Machtergreifung Hitlers das Recht schleichend, aber immer mehr dem Unrecht weicht. Der geheimnisvolle Romanautor von Im Strudel der Dämonen, der sich zu seinem Schutz nur M nennt, will die Schülerinnen und Schüler direkt packen und lässt sie zum Teil selbst lesen. Mit dabei ist aber auch die Schauspielerin Julia Prochnow, die manche Passagen vorliest.
1939 erließ der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler einen Tötungserlass. Dieser erlaubte Ärzten die Durchführung des Gnadentodes, wie er diese Morde verharmlosend bezeichnete. Das Recht wurde zu absolutem Unrecht. Fein säuberlich, juristisch korrekt, wurde das Mordpapier auf den Weg gebracht. In einer krankhaften Logik hatte die Tötung von behinderten Menschen für Hitler den Zweck, bestehende Bettenkapazitäten freizumachen. Obwohl er, der oberste Kriegsherr, am Tag des Kriegsbeginnes andere Dinge zu erledigen hatte, war ihm die Tötung der Volksschädlinge und des unwerten Lebens, wie er seine Opfer entmenschlichend bezeichnete, so wichtig, dass er sich die Zeit für die Unterzeichnung des Tötungserlasses nahm. In 6 Tötungsanstalten sollten die Morde geräuschlos und unverdächtig vonstatten gehen.
Da läuft einigen Schülerinnen und Schülern schon ein Schauer über den Rücken. M. schildert ausführlich die Zeit im Nationalsozialismus rund um die Gegend von Koblenz und Fallendar. Dabei wird nichts beschönigt oder ausgelassen, was wichtig ist. Die Schüler selbst lesen zu lassen, ist eine richtig gute Idee. Sie haben das Gefühl, mittendrin zu sein. Trotzdem sind sie auch ein bisschen aufgeregt und das hört man ihnen auch manchmal an. Ist aber nicht weiter schlimm, denn die Eindrücke stehen ja im Vordergrund. Und die sind wuchtig.
Jetzt in dieser großen Stunde unseres geliebten Deutschen Reiches müssen wir, also du und ich, darauf achten, dass sich keine feindlichen Elemente in den Rücken unserer ehrenvoll kämpfenden Soldaten schleichen können. Der Führer braucht dich, mein Sohn. Deutschland benötigt dein entschlossenes Handeln.
M. will, dass vor allem junge Menschen über die Zeit des Nationalsozialismus nicht nur im Unterricht hören, sondern sich intensiver damit beschäftigen, auch da, wo sie selbst leben. Das funktioniert seiner Meinung nach am besten, wenn sie sich in die Geschichten seiner Rheinischen Familiensaga wirklich einfühlen. Und deshalb plant der Autor auch ein Hörspiel mit verteilten Rollen zu produzieren, mit jungen Menschen als Hauptdarstellern.
Ein Beitrag von Fabienne Graf, gelesen von Christian Otterbach. Der Autor der Rheinischen Familiensaga, die auch von der Zeit des Nationalsozialismus erzählt, nennt sich also M. Der Autor will seinen vollen Namen nicht im Radio hören, deswegen bleibe ich auch beim Pseudonym und sage einen schönen guten Tag, Herr M. am SR Kulturtelefon.
Ja, schönen guten Tag ebenfalls.
Warum wollen Sie anonym bleiben? Sie haben doch eigentlich, sagen wir mal, nur einen bislang vierteiligen Roman geschrieben. Es besteht Kunstfreiheit. Warum dieses Pseudonym?
Also zum Ersten möchte ich anonym bleiben, weil meine Werke im Vordergrund stehen sollen. Und zum Zweiten ist es eine Sicherheitsfrage. Also ich schreibe ja ganz knallhart gegen die Nazis an. Und man hat ja gesehen durch Halle etc., dass sie sich immer mehr radikalisieren und vor nichts zurückschrecken. 21 hat man versucht, meinen Rechner zu killen über Kanada. Leider konnte die Polizei die Täter nicht näher ermitteln. Aber ich muss davon ausgehen, dass sie aus dieser Szene kommen und schon früh Witterung aufgenommen haben und mir auch schaden wollen.
Wie haben Sie das nun ausgemacht? Also es geht da offenbar um einen Hackerangriff. Und was meinen Sie über Kanada?
Ja, die haben mir Schadsoftware über Kanada zugesendet. Das hat die Kripo ermittelt. Aber weiter kamen die mit der Datenermittlung leider dann nicht.
Und äußert sich diese Angst ansonsten in Ihrem Alltag?
Nein, ich gehe in Schulen, ich arbeite mit Lesungen und mit diesem Rollenspiel oder Hörspiel, wie immer man es nennen will. Und es entwickelt sich sehr gut, weil ich ja feststelle, dass in den Schulen enormer Bedarf ist, Geschichte emotional zu erleben. Wissen Sie, wir überfrachten die mit Daten und Fakten. Aber das kann ja gar nicht diese Ängste und dieses System widerspiegeln. Und das gelingt mir sehr gut, wenn ich in den Schulen präventiv arbeite.
Die Ausschnitte, die wir gehört haben, eben beziehen sich auf einen kleinen Teil Ihrer Familiensaga. Können Sie uns kurz skizzieren, worum es in dem gesamten Werk geht und was das mit unserer Region zu tun hat?
Ja, also es geht um eine Geschichtsreise. Es fängt quasi im Kaiserreich an, geht in den Ersten Weltkrieg und dann in die Weimarer Republik und der vierte Band, wo wir uns gerade drüber unterhalten. Das ist halt die Nazi-Zeit und für mich ganz wichtig war die Rolle der Polizei. Und was machst du als gestandener, rechtschaffener Polizist in einem System, was schreiendes Unrecht ist und was du immer mehr erkennst? Ja, was tust du? Bleibst du im System, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern oder gegenzusteuern, oder nimmst du deinen Hut? Und den aktuellen Bezug hatten wir ja knapp vermeiden können. Ich sage jetzt mal Thüringen. Ist ja die Frage gewesen, wenn Bernd Höcke an die Macht gekommen wäre, wie verhältst du dich dann? Denn es gibt ja immer wieder klare Hinweise, dass die Bestrebungen doch verfassungswidrig sind. Ja, und dann steht man je nachdem wieder vor dieser aktuellen Frage. Wie verhältst du dich?
Also Sie meinen, dass Polizeibeamte in Thüringen dann vor einer Gewissensfrage, Gewissensfrage gestanden
haben? Also ich sehe da schon aktuelle Bezüge zurzeit. Und ich sage, wir müssen jetzt mit allen Mitteln unsere Verfassung, unseren Rechtsstaat verteidigen. Und deshalb gehe ich ja jetzt auch aktiv in die Schulen, um, man hat ja auch jetzt gesehen, dass wegen den Medien gerade die jungen Wähler diesen leichten und schnellen Lösungen verfallen. Und da will ich eben ganz klar gegensteuern. Das ist meine Intention.
Man sollte vielleicht kurz sagen, in Thüringen ist die AfD unter ihrem Vorsitzenden Björn Höcke stärkste Kraft geworden. Allerdings kann er im Thüringer Landtag keine Mehrheiten organisieren. Und das meinen Sie eben, wenn Sie gesagt haben, wir sind da nochmal dran vorbeigekommen, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. Sie haben das jetzt aus Sicht eines Polizeibeamten, der Polizei in diesem Falle skizziert. Stichwort Religion, also in unserer Region vor allem der katholische Glaube spielt eine große Rolle, auch in den rheinischen Regionen, also Rhein, Hunsrück, Eifel, auch bei uns im Saarland. Finden sich in Ihrer Saga auch Hinweise darauf, wie sich die Kirche verhalten hat, als die Gesellschaft ins Unrecht abgeglitten ist?
Ja, in meiner rheinischen Familiensaga kommt sehr viel auch die Frage auf Gott Und ich habe da zum Beispiel eine Szene drin, wo eine Frau Widerstand leistet bei der Reichspogromnacht. Und die hat dann eine entsprechende Erscheinung. Bei meinem Hörspielskript, da geht es ja um Hadamar. Bischof Hilfrich, katholischer Bischof in Limburg, der hat ganz klar Flagge gezeigt, indem er an das Reichsjustizminister einen Brief schrieb, wo drin stand, dass keine 20 Kilometer von ihm entfernt Tötungshandlungen stattfinden. Und ich ziehe einen Hut vor dem Bischof. In jener Zeit hätte es ja auch passieren können, dass er einfach mal die Treppe runterfällt oder so. Sie wissen, was ich meine. Und das war schon eine starke Leistung. Ja. Mit diesem Schreiben wurden ja diese Tötungshandlungen erstmal im großen Stil gestoppt. Die gingen noch weiter, aber nicht mehr in dem Umfang wie vorher.
Am SR-Kulturtelefon zu seiner rheinischen Familiensaga, dem mehrteiligen Roman und der Idee eines Hörspiels. Herr M., haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Heute ist der Autor Herr M. mit der Saga an der Schauspielschule in Koblenz, wo zwei Schauspieler aus dem vierten Band lesen werden. Und es soll natürlich auch dort eine Diskussion geben. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Heute ist der 9. November. Mit dem 9. November verbindet man in Deutschland das Gedenken an die Ausrufung der ersten Deutschen Republik vor 106 Jahren, an das Jahr 1989, an dem Tag fiel die Mauer in Berlin, und natürlich an die Reichspogromnacht vor 86 Jahren. Juden wurden damals im deutschen Gebiet ermordet, gefoltert, schikaniert, ihre Häuser und Geschäfte in Brand gesteckt, Synagogen verwüstet. Die kleine Synagoge in Hamburg hatten die Nazis in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 übersehen. Sie lag nämlich im zweiten Stock eines gewöhnlichen Mietshauses. Der damalige Oberrabbiner hat das Interieur der Synagoge mit Hilfe eines Geschäftsmannes, der in Stockholm lebte, nach Schweden gebracht. Getarnt als Holz und Hausrat wurde alles verschifft. Die Nazis schöpften keinen Verdacht. Noch heute stehen die Hamburger Bänke und der Tora-Schrein in einer Stockholmer Synagoge. Sophie Donges.
Zum Morgengebet haben sich knapp 20 Männer versammelt. Die Räume der Synagoge Adat Jeschurun liegt in der jüdischen Schule in Stockholms Innenstadt. Auch Martin Gershon ist hergekommen. Der 70-Jährige ist seit Kindheitstagen Mitglied der modern-orthodoxen Gemeinde. Wir sind die einzige Familie, die seit 5 Generationen hierher kommt. Mein Großvater hat den Krieg überlebt, als einer der wenigen in seinem Alter. Und auch meine Eltern waren hier, ich natürlich auch. Und jetzt kommen meine Kinder und meine Enkel. Seine Mutter ist inzwischen 101 Jahre alt und hat Auschwitz überlebt, sein Vater ebenfalls. Die Familie wanderte nach Schweden aus und besucht seitdem regelmäßig diese Synagoge. Ihre Inneneinrichtung wurde vor dem zerstörerischen Terror der Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht gerettet. Die Bänke und der Tora-Schrein stammten ursprünglich aus einer kleinen Synagoge in einem Hamburger Mietshaus im Grindelviertel. Vielleicht hatten die Nazis sie einfach übersehen. Daraufhin beschloss der damalige Hamburger Rabbiner Josef Kahlebach, die Inneneinrichtung dauerhaft vor ihnen zu retten. Er hatte verstanden, dass es nicht gut ausgehen würde. Also nahm er Kontakt auf mit einem Geschäftsmann in Stockholm, Hans Lehmann. Der Rabbiner fragte ihn, ob er sich vorübergehend um die Möbel kümmern könnte, bis sich die Lage beruhigt habe. Er wusste ja nicht, was als nächstes kommen sollte.
Man wusste ja nicht, was sonst kommen sollte.
Der jüdische Geschäftsmann Hans Lehmann sammelte Geld und leitete so den nicht ungefährlichen Transport der Synagogeneinrichtung vorbei an den Nationalsozialisten in die Wege. Die Möbel wurden als Baumaterialien deklariert. Sie haben sie verpackt und auch jüdische Symbole entfernt. Auf dem Exportantrag stand Baumaterialien für Schweden. Die Deutschen schöpften keinen Verdacht. So wurde alles Ende der 1930er Jahre nach Schweden verschifft. Ganz reibungslos verlief der Transport nicht. Auf manche Möbelstücke waren Hakenkreuze geschmiert. Teilweise war die Fracht zerstört. Ob deutsche oder schwedische Hafenarbeiter dahinter steckten, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Alles wurde zunächst eingelagert, 1940 dann eine neue jüdische Gemeinde gegründet. Bankreihen und Toraschrein wurden wieder genutzt. Vor einigen Jahren wurden die fast 150 Jahre alten Möbelstücke aufwendig restauriert. Man habe bei der Stadt Hamburg um finanzielle Unterstützung dafür gebeten, jedoch ohne Erfolg, sagt Martin Gerschon.
So, wir sind både stolta und wir sind sehr ödmjuk über das können verwalten das Arbeit.
Er sagt, wir sind sehr stolz und auch demütig, dass wir dieses Vermächtnis weiterführen können. 200 Mitglieder umfasst die Adat-Jeschurun-Gemeinde in Stockholm heute. Eine Verbindung nach Hamburg gäbe es nicht mehr. Die Möbel aus dem Hamburger Grindelviertel sollen für immer in Schweden bleiben.